Sinklusion, der Schubmann-Podcast. Für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir, der Cora. Und heute zu Gast ist Ruth Kamping. Herzlich willkommen, Frau Kamping.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir widmen uns ja im Schubmann-Podcast immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal: Wie wichtig ist Kinderorthopädie für Familien mit Kindern mit Behinderung? Und da sind Sie unsere richtige Ansprechpartnerin, denn Sie sind Fachärztin für Orthopädie und Kinderorthopädie. Mhm. In Ihrer eigenen Praxis in Hannover arbeiten Sie kinderorthopädisch und osteopathisch, genau. Betreuen da Säuglinge, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Und Sie haben auch noch einen ganz besonderen Blick auf die Behandlung von Menschen mit Down-Syndrom.
Genau. Also wir mussten einfach natürlich ein bisschen dann uns fokussieren und dementsprechend habe ich halt bei den Kindern mit, ich sag mal, Normalsyndrom einfach mich auf die Kinder spezialisiert und bei Menschen mit Down-Syndrom, da ist es tatsächlich so, dass ich da keine Alterseinschränkungen mache. Und ich habe auch tatsächlich noch einige andere Patienten, die bereits erwachsen sind, wie zum Beispiel mit ICP, das ist der frühkindliche Hirnschaden und sehr unnettes Wort übrigens. Mhm. Und die betreue ich halt auch weiterhin.
Aber da sprechen Sie schon was ganz Wichtiges an, weil wir ja extra auf die Kinderorthopädie gehen. Der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen in der Orthopädie, das ist schon wichtig, den zu machen, oder? Weil man kann ja sagen, gut, Knochen ist ja Knochen und Sehne ist Sehne.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass halt Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Und wenn man jetzt Einfluss nehmen kann oder Einfluss nimmt auf die Haltung, die Statur, und so weiter, kann man halt ganz, ganz viel verändern. Man kann die Weichen richtig stellen oder man kann natürlich auch Probleme produzieren, die jetzt vielleicht klein sind, aber dann im Erwachsenenalter doch große Einschränkungen machen können. Beziehungsweise man kann natürlich durch kleinere Sachen heutzutage größere Probleme im Erwachsenenleben einfach verhindern.
Haben Sie dafür ein Beispiel für uns, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
Ein landläufiges Beispiel, was gar nicht mit Behinderung zu tun hat, aber was wahrscheinlich viele kennen werden, ist die Hüftdysplasie. Wenn also die Hüftpfannen nicht richtig ausgereift sind, bekommt das Baby im Alter von 6 Wochen nach der U3 zum Beispiel eine Schiene, die halt getragen werden muss. Die wird gut akzeptiert, das ist gut mit dem Handling vereinbar und wir müssen nichts operieren. Wenn man das aber unterlässt, diese 4, 8 Wochen, das ist so die durchschnittliche Zeit, die 8 Wochen, dann kann es durchaus sein, dass man halt im späteren Leben eine große, wirklich komplizierte Operation machen muss, wo mehrere Knochen einfach, ja, gerichtet werden müssen.
Also frühes Anfangen ist da wichtig. Da würde ich später auf den richtigen Zeitpunkt auch unbedingt nochmal eingehen. Was ich am Anfang noch einmal gerne thematisieren würde, ist, Sie mischen ja verschiedene Techniken, also konservative Kinderorthopädie mit Osteopathie. Können wir vielleicht nochmal für alle ganz kurz erklären, was genau ist jetzt Osteopathie, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind?
Osteopathie ist erst einmal ein Überbegriff für viele verschiedene Techniken, die von verschiedenen Menschen im 19. Jahrhundert, hauptsächlich im angloamerikanischen Raum, gefunden wurden, erfunden wurden, aus Erfahrungsmedizin entstanden sind. Und es gibt halt mehrere große Blöcke, sage ich mal, das sind 5, die darunter zusammengefasst werden. Man kann aber eigentlich sagen, es geht darum, dass man mit den Händen etwas löst, sodass es dem Patienten hinterher besser geht, dass Schmerzen weniger werden, dass Haltungsfehler weniger werden. Aber es ist halt kein geschützter Begriff und eigentlich auch Osteopathie heißt ja eigentlich kranker Knochen. Früher ging man davon aus, dass es halt wirklich nur um die Knochen geht. Heute weiß man, ich denke, Faszien ist mittlerweile durch die Fitnessstudios und die Wellnessbranche in aller Munde. Dementsprechend wissen wir, es gibt Funktionsstörungen der Gelenke, es gibt Funktionsstörungen der Muskeln. Das weiß man häufig von den Sportlern. Wenn der Muskel zumacht, weiß man, dass der Fußballer nicht mehr so gut sprinten kann. Aber die Faszien spielen halt auch eine riesengroße Rolle. Und das machen wir uns halt zunutze bei diesen Techniken.
Jetzt ist es ja etwas, und dann schließen wir das Thema auch ab, aber damit wir uns da alle die richtige Vorstellung haben. Jetzt ist ja immer so etwas, wo man sagt, naja, dieses Manuelle, ne, da hat man die Hände irgendwie nur so aufgelegt oder vielleicht sogar ein paar Millimeter über dem Körper. Das wirkt natürlich erstmal so ein bisschen wie Hokuspokus auf viele. Ist es ja aber gar nicht. Können Sie noch einmal erklären, was drinnen passiert? Also was passiert dann wirklich im Körper?
Ein Segen ist es so, dass wir mittlerweile durch die Neurophysiologie, durch Anatomie und so weiter und auch durch die modernen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Funktions-MRT, die Dinge messen können, die bereits vor 100 oder 150 Jahren als Erfahrungsmedizin in die Osteopathie eingeflossen sind. Das heißt, man kann es noch nicht komplett ganz haarklein erklären, zumindest ich heute nicht. Aber es passiert vieles auf auf zellulärer Ebene. Man verändert die Körperwahrnehmung, die sogenannte Propriozeption und greift in den sogenannten sensomotorischen Kreislauf ein. Das heißt, es gibt Rezeptoren, die verschiedenste Bewegungen und verschiedenste Tastempfindungen aufnehmen können. Heiß und kalt kennt jeder, aber jeder weiß auch, dass es sich anders anfühlt, ob jemand großflächig beruhigend angreift, ob jemand streichelt oder ob jemanden piekt. Ja, ob das ein kurzer Impuls ist, ob das ein langer Impuls ist, ob das eine schnelle Geschichte ist. Auch Vibration zum Beispiel kann man ja ganz schnell machen und man kann aber auch langsam vibrieren. Das gibt immer eine andere Antwort des Körpers. Und wir versuchen einfach durch diese verschiedenen Techniken, je nachdem, was der Patient für Beschwerden hat und je nachdem, was der Patient auch zulassen kann, wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Ne? Also eine Antwort des Körpers möchten wir gerne haben. Und manchmal sieht das einfach so aus, als wenn wir die Hände da drauflegen, aber unter den Händen passiert ganz viel. Manche Kinder können auch sagen, hey, das wird ganz warm, oder wenn du deine Hände da oben hinlegst, merke ich das am Fuß. Und das ist halt das, was man da neurophysiologisch anstößt, was man dort als Antwort vom Körper bekommt. Das ist dann durch Blutungsverbesserung. Der Stofftransport wird verbessert. Es kann sein, dass die Haut ganz warm wird. Ja, und all solche Sachen. Also letztendlich auch dann der Lymphabfluss wird positiv beeinflusst und. Also der Körper reagiert tatsächlich darauf.
Okay, und Sie suchen halt eben unter dem, was Sie als Techniken gelernt haben, eben auch das konservativ-kinderorthopädische, nenne ich es mal, und eben dem, was Sie als Osteopathin an Fachwissen haben, die richtige Technik aus. Haben Sie da auch nochmal ein konkretes Beispiel für uns, wie Kinder von dieser Kombination profitieren, also dass sie beides nutzen?
Ganz klassisch ist tatsächlich die Kopfschiefhaltung. Ne, wenn also jetzt Babys kommen, die einfach in sich schief sind und können den Kopf nicht zu einer Seite drehen. Da muss man halt gucken, von der kinderorthopädischen Seite her habe ich dort eine Fehlentwicklung der Wirbelsäule mit zum Beispiel einem Blockwirbel. Habe ich Nebenwirkungen zum Beispiel nach einer HNO-Entzündung, wie einer Mittelohrentzündung oder einer Entfernung der Rachenmandeln, eine Entzündung, die zu einer Fehlstellung der Halswirbelsäule führt, oder habe ich landläufig gesagt eine Blockade vorliegen. Das heißt, ich muss also die ganzen Red Flags, nennen wir das in der Medizin, halt abklopfen und auch sicher sagen können, okay, ich mache einen Diagnoseausschluss. Das Schlimme ist es nicht, sondern es ist halt etwas, was keine strukturelle Störung, sondern eine funktionelle Störung. Und dann kann ich mit meinen funktionellen Techniken da auch helfen.
Frau Camping, ich habe die ganze Zeit so im Kopf, dass Sie ja am Anfang berichtet haben, dass Sie sich auch spezialisiert haben auf Kinder mit Down-Syndrom.
Ja.
Und jetzt bei der Osteopathie war ich mir nicht sicher, sollen die Kinder Rückmeldung geben können, was passiert? Oder ist das eigentlich so eine Methode, wo Sie sehen, dass Sie da hinkommen, wo Sie hinwollen? Weil ich meine, dass viele Kinder mit Down-Syndrom nicht so gut beschreiben können, was gerade passiert, oder?
Babys können das auch nicht Ihnen sagen.
Ah, ja.
Also das ist überhaupt nicht wichtig, weil man tatsächlich an dem Verhalten, wir nennen das Vigilanz, das ist die Wachheit, das ist die Kontaktaufnahme und so weiter. Da kann ich merken, tut es dem Patienten gut. Ich sag mal so, wenn man jemandem wehtut, weint der. Ja, wenn ich jemandem etwas von ihm etwas möchte, was ihn überfordert, kann der auch weinen. Das muss er unterscheiden können. Aber wenn etwas jemandem gut tut, wird der Kontakt mit mir aufnehmen und sagen so, ey, klasse, danke. Na, also das kriegt man auf jeden Fall mit. Ich finde das immer sehr spannend. Insgesamt Kinder mit Beeinträchtigungen jeglicher Art zu behandeln, weil die doch deutlich anders reagieren und auch andere Techniken einfordern, als es Kinder machen, die, ich sag mal, gestürzt sind und daher Probleme meinetwegen im Beckenbereich haben oder so.
Und wir dürfen, glaube ich, auch verraten, dass Sie nicht nur in Anführungszeichen den Blick als Fachärztin haben, sondern den Blick auch als Mutter. Sie haben selber auch ein Kind mit Beeinträchtigung.
Genau, ich habe eine 19-jährige Tochter mit Trisomie 21.
Da ist dann vielleicht auch das Gespür vielleicht dadurch auch nochmal geschärft. Können Sie uns da aber trotzdem, bleiben wir bei dem Thema, weil das ja auch eine Spezialisierung von Ihnen ist, sagen, was ist denn das orthopädisch Besondere an Menschen mit Trisomie 21? Wir hatten im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich wüsste gar nicht, dass das irgendwie anders ist. Aber Sie sagen ja, da gibt es deutliche Unterschiede.
Ja, wenn die Kinder auf die Welt kommen, ist es natürlich erst einmal so, okay, welche Organe sind sonst noch betroffen? Müssen wir uns um einen Herzfehler kümmern, den immer noch 50% der Kinder haben? Müssen wir uns um strukturelle Störungen, was den Darm angeht, erst einmal kümmern. Also da stehen ganz andere Sachen erstmal im Vordergrund. Das Orthopädische kommt tatsächlich erst im Laufe der Zeit. Na, wenn also die motorische Entwicklung voranschreitet und die Kinder in die Bewegung kommen sollen, sprich das Robben, das Krabbeln, das Aufstehen und Laufen, dann treten schon die ersten Auffälligkeiten auf. Es gibt mehrere Gründe, warum bestimmte Probleme immer und wie immer wieder auftauchen. Und zwar ist es einmal die Bandlaxität, das weiche Bindegewebe. Mm. Das liegt daran, dass ein Kollagen auf dem 21. Chromosom kodiert wird. Bedeutet also, das wird anders abgelesen und dadurch ist es deutlich weicher, macht überstreckbare Gelenke. Die Muskulatur ist nicht so spritzig in der Antwort, wenn jetzt zum Beispiel ein komplexes Muster wie Laufen oder Rennen abgerufen werden soll. Und dadurch gibt es halt Folgegeschichten. Erstmal ist das Laufen viel, viel anstrengender. Das ist, wenn der Muskeltonus halt niedriger ist, brauche ich erstmal viel mehr Kraft, um einfach mich gerade zu halten. Ich erzähle den Eltern häufig, denken Sie dran, für 10 Meter gehen braucht Ihre Tochter nicht 100%, sondern 130%. Und wenn Sie das den ganzen Tag machen, sind Sie einfach auch 30% der Zeit früher müde.
Ich glaube, dass das ein unglaublich wichtiger Punkt ist, oder?
Ja.
Dass die Kinder auch gerade in der Inklusion ja aufgefordert sind, mitzuhalten und angefeuert werden und meiner Meinung nach manchmal einfach nicht mehr können, ne?
Genau. Und man hat das nicht unbedingt im Blick, zumal diese Kinder äußerst zielstrebig sind und auch sehr, ja, man sagt mal, willensstark und bockig. Das finde ich so gemein. Sind sie nicht. Sondern die haben einfach eine ganz bestimmte Vorstellung, was sie jetzt machen wollen. Die sind sehr zielorientiert. Und die haben auch eine ganz große Beharrlichkeit. Das heißt also, die haben eine Idee im Kopf und egal, was von links und rechts kommt, da halten sie dran fest und sie haben ein Ziel. Ich sag mal, das sind Qualitäten, die wird bei jeder CEO-Bewerbung einfach berücksichtigt. Ja, das ist eigentlich was Gutes. Ja, für uns ist es erstmal die Bockigkeit und wir müssen halt probieren, irgendwie dieses Ziel ein bisschen umzulenken, damit wir einfach von A nach B, ich sag mal, morgens zum Bäcker und zurückkommen mit den Kindern am Wochenende. Ja.
Sie haben ja auch gesagt, dass diese gegebenenfalls Bockigkeit, Zielstrebigkeit, aber auch tatsächlich mal bockig zu sein, sich zu verweigern, auch eine Herkunft letztlich hat, ne? Weil Kinder gerade mit Beeinträchtigung ja auch meistens schon einen sehr starken Weg der Behandlung hinter sich haben. Ja. Können Sie da nochmal drauf eingehen und auch sagen, inwiefern wir da Eltern auch Tipps mitgeben können, dass das nicht passiert oder weniger passiert?
Ja. Was wir als Bockigkeit häufig missinterpretieren, ist ja manchmal auch einfach eine Überforderung, beziehungsweise nicht in dem Sinne Überforderung von wegen, das will ich jetzt nicht, sondern diese Kinder mit Beeinträchtigung, egal ob mit Trisomie oder mit einer anderen Beeinträchtigung, lernen ja vom ersten Tag an, dass jeder in ihre Intimsphäre reinsteppen kann. Ja, also jeder latscht da einfach rein und sagt, du musst dies machen, du musst jenes machen, es wird jetzt Blut abgenommen, du bekommst jetzt einen Katheter, du bekommst eine Sonde und die haben gar keine Intimsphäre, die uns heutzutage ja so wahnsinnig wichtig ist. Und jeder möchte mitbestimmen, ob das ein Amt ist, ob das Förderpersonen sind, ob das die Schulbegleitung ist, wohlgemeinte Ideen von Außenstehenden, ob Fachpersonal oder Familie. Immer kriegt man irgendetwas dann dazu gesagt oder das Kind kriegt gesagt, wie es denn bitteschön zu sein hätte. Aber das sind unsere Kategorien. Das ist nicht unbedingt die Kategorie Down-Syndrom. Das ist nicht unbedingt die Kategorie ICP oder andere seltene Syndrome. Manchmal muss man sich hinterfragen tatsächlich, warum ist jetzt diese Verweigerungshaltung da? Warum finden die etwas blöd? Warum kommt auf dem Talker, ich finde das aber doof? Dass man einfach guckt, okay, in was für einer Situation habe ich dieses Kind jetzt gebracht? Und was möchte ich eigentlich? Und vor allen Dingen, warum möchte ich das? Und warum sagt dieses Kind, geht aber gerade nicht? Kann ich nicht bieten? Denn das ist ja nichts anderes. Im Moment gerade geht das für das Kind nicht. Und ob das jetzt ein Machtthema ist, weil vielleicht die Beziehung zwischen dem Elternteil und dem Kind gerade etwas konfliktreich ist, weil es immer Sachen gibt, wo dann das Elternteil sagt, hey, das musst du aber machen, ich hätte dich ganz gerne so und so und morgen hast du blaue Haare und einen Punkt auf der Nase und das Kind sagt, finde ich aber doof. Das müssen wir uns fragen, oder ob das tatsächlich eine Überforderung der Situation ist. Ich sag mal, einfach ein Lernziel zu hoch gesteckt, eine Gehstrecke zu lang gewählt oder das Gegenteil, ist dieser Ausflug so langweilig, dass das Kind denkt, boah, da hinten ist was viel Spannenderes, zack, ich bin jetzt weg. Ja, das einfach, weil wir in unseren Kategorien einfach feststecken, muss man ab und zu, ich sag mal, Sie müssen ein bisschen mehr Down-Syndrom denken. Mhm. Es gibt mittlerweile Bücher, es gibt mittlerweile Programme, die sich um herausforderndes Verhalten kümmern. Und das kann für Eltern ganz interessant sein, wenn sie sagen, Mensch, das Kind ist so und so und mir passt das nicht und ich komme mit der Situation nicht mehr klar. Vielleicht ist das gar kein herausforderndes Verhalten, sondern in der Situation empfindet man das als Eltern so. Und manchmal ist es ja auch ganz gut, die Sichtweise dann wechseln zu können. Da gibt es, wie gesagt, diese Programme, die einem das so ein bisschen erklären. Und Sie kennen das ja auch, dieses schöne Beispiel, ich habe ein Glas, da ist was drin. Der eine sagt, es ist halt voll, der andere sagt, es ist halt leer. Und der dritte sagt, wow, super, ich habe ein Glas, da kann ich was reinmachen. Also, ne, das ist immer eine Interpretation, wie sehe ich das eigentlich? Wie ist meine Einstellung? Aber das hört sich so klug an, das musste ich auch lernen in 19 Jahren. Das habe ich jetzt auch nicht irgendwie direkt bei der Geburt mitgeliefert gekriegt.
Und es ist ja sicherlich auch übertragbar generell auf Kinder eben mit Behinderung, die ja viel schon in der Therapie stecken und wo sie, wie Sie sagen, die Intimsphäre, jeder in die Intimsphäre ungefragt reinlatscht, das finde ich einfach ein ganz schönes Bild. Mhm. Bleiben wir bei der Bockigkeit oder die Verweigerung, die dann ja leider auch schwierig ist, weil dann ja ein therapeutischer Erfolg nicht so gut sein kann, nicht so schnell sein kann, wie er vielleicht sein könnte. Das hat auch Auswirkungen zum Beispiel auf Hilfsmittel. Ne? Also Sie hatten mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass auch die Eltern abgeholt werden bei der Hilfsmittelversorgung, die ja eben auch dazu gehört, zu ihrem Bereich gehört.
Genau, also wir wissen das ja aus so ganz negativen Beispielen, wenn in einer Familie es nicht gut läuft, die Kinder, ich sag mal, Gewalterfahrung haben, trotzdem stehen die Kinder 150%ig zu diesen Eltern. Und man hatte man natürlich versucht zu hinterfragen, warum ist das so? Die Kinder kommen auf die Welt und brauchen eine Orientierung. Die wissen, hey, die beiden Leute, die da vor mir stehen, das sind die wichtigsten Personen in meinem Leben. Wenn die weg sind, bin ich tot. Ich werde nicht ernährt, ich werde einfach sterben. Und das ist das Gleiche in den ersten Jahren, natürlich nicht so krass gedacht, aber die brauchen unsere liebevolle Begleitung und die werden sich an unseren Werten orientieren, die werden sich an unserem Verhalten orientieren. Es gibt Spiegelneurone, das bedeutet, wenn wir dauernd schlecht gelaunt sind, wird das Kind das immer wahrnehmen und entweder spiegeln, indem es dann drei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Ist auch immer das Gleiche, der Mensch ist eigentlich einfach gestrickt. Flight, also entweder man flieht, man kämpft oder man stellt sich tot. Und das Kämpfen ist zum Beispiel diese Bockigkeit. Dann das Totstellen ist, ja, ich mach das und eigentlich geht's mir total dreckig damit. Und fliehen, ja, ich gehe aus der Situation irgendwie raus. Ich bin der Kasper und ändere einfach die Bedingungen, indem ich halt extrem albern bin oder das überspiele oder sonst was. Na, und deswegen ist es so wichtig, gerade bei den Orthesen, die Sie ansprachen, die Eltern abzuholen. Die Eltern müssen das Therapieregime mitgehen können. Man muss es ihnen ganz genau erklären, warum man etwas möchte. Ich sag mal, ein Korsett zum Beispiel ist ja wirklich eine Einschränkung des Kindes, aber mit einem guten Hintergrund oder mit einem guten Grund. Und deswegen braucht es immer diese Erklärung, warum mache ich etwas und was soll das Ergebnis sein? Denn wenn die Eltern das sehen, Menschen können eine Menge aushalten, Menschen können eine Menge mittragen, wenn sie wissen, es gibt hinterher eine Belohnung. Und die Belohnung ist tatsächlich keine Rückenschmerzen im Erwachsenenalter, eine geradere Haltung. Bei Kindern mit Beeinträchtigung häufig ist das Ziel eine Selbstständigkeit. Ich komme auf alleine von A nach B. Ich bin auf weniger Menschen angewiesen. Ich habe Selbstständigkeit und also Eigenständigkeit. Ich kriege ganz viele Rückmeldungen, wenn dann es Schwierigkeiten mit den Orthesen gibt. Ja, der läuft ja ohne viel besser. Und dann muss man mal sagen, in der heutigen Zeit machen Sie bitte ein Handyvideo mit und ohne Orthesen. Und dann gucken wir uns das nämlich gemeinsam an. Und dann kann man ganz genau in Slow-Mo quasi denen zeigen, wo es wann beim Gangablauf zu einer Überlastung des Fußes kommt und weshalb ich diese Orthesen empfehle. Und häufig sehen die Eltern tatsächlich nicht, weil es einfach auch zu schnell geht natürlich, dass ohne Orthesen der Fuß durchgedrückt wird, die Knie viel zu starr sind, die Hüftgelenke viel zu stark gebeugt werden. Das heißt, wir haben insgesamt einen Gangablauf, der viel, viel Kraft kostet und viel Energie. Und das mag dann mit den Orthesen erstmal langsamer sein, aber dann sieht man ganz häufig, die werden vernünftig aufgesetzt, der Fuß ist geschützt. Wir haben eine harmonische Beugung von Knie und Hüftgelenk. Das heißt, insgesamt ist das energiesparender, effektiver und geht eher an das physiologische Gangmuster heran. Da muss man die Eltern halt abholen und ihnen das wirklich zeigen. Und ich sag mal so, die Welt kann man nur retten, wenn man die Welt sich retten lassen möchte. Ich sag mal, in 90% der Fälle klappt das.
Gute Quote.
Ja. Wir merken auf jeden Fall daran, Ihnen ist wichtig, mit den Eltern zusammenarbeiten, extra für die Kinder zu arbeiten, die Kinder nicht als kleine Erwachsene zu sehen. Wir sehen, dass Sie dann auch einen guten Blick eben auf die Kinder auch mit geistigen Einschränkungen haben. Vielleicht ganz zum Schluss, weil unsere Frage am Anfang gewesen ist, wie wichtig ist Kinderorthopädie für Familien mit Kindern mit Behinderung? Welche Botschaft können Sie den Familien noch mitgeben?
Das finde ich sehr schwer.
Ich finde das ja gut, dass Sie das schwer finden. Mit Ihrer Expertise und Erfahrung und Ihrer Tochter darf das junge Eltern ja auch mal ermutigen zu sagen, boah, da lastet echt, ne?
Also ich kann eine Sache sagen, genau. Wenn Sie eine Frage haben, sind Sie herzlich willkommen. Wenn Sie keine Frage haben, brauchen Sie meine Lösung nicht. Mhm. Sage ich jetzt mal. Also ich finde es immer ganz schlimm, das hat ja auch wieder mit Intimsphäre zu tun und Selbstbestimmung. Wenn man den Eltern sagt, sie müssen Doppelpunkt, dann kriegen so eine Checkliste, manche Checklisten sind gut, so ist es nicht, aber einfach, sie müssen einmal im Jahr das, sie müssen zweimal im Jahr das, die sind doch völlig fertig von den ganzen Terminen. Und vielleicht hat das Kind überhaupt nichts auf dem und dem Bereich. Das heißt, dann wird einem dann ein Kind vorgestellt und man sagt, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist aber echt total alles super und geht immer nach Hause. Also, ne, um da einfach ein Maß auch hinzukriegen von Forderung statt Überforderung der Eltern, genauso wie Förderung der Kinder und nicht Überforderung der Kinder, das ist, finde ich, auch auf dem medizinischen Sektor so. Klar, es gibt immer den Notfall, das war natürlich was ganz anderes, es gibt ganz wenig kinderorthopädische Notfälle, sondern im Wachstum, gerade wenn die Kinder jünger sind, kann man ganz viel bewirken. Ich sag mal so, die hauptsächlichen Fragen kommen bis 12. Dann läuft eigentlich alles. Dann sind die meisten Hilfsmittel durch. Dann, wenn möglich oder wenn es dem Kind von der Betroffenheit her möglich ist, wird es laufen. Und dann sind schon ganz viele Fragen einfach beantwortet. Da kommt häufig nochmal so ein, oh, jetzt wird es einfacher. Und das ist wichtig. Ne? Das ist wichtig, dass Eltern auch Erholungsphasen dann haben, wo sie einfach nur Eltern sein können, Familie sein dürfen. Und nicht dauernd, ich hetze von einer Therapie zur nächsten, damit mein Kind, was weiß ich, Astronaut wird. Also
ich finde das eine sehr gute Botschaft.
Ich kenne gar nicht so viele Orthopäden, die sagen, ich bin spezialisiert auf Kinder mit Trisomie 21.
Nee, ich auch nicht.
Und die sich richtig gut auskennen. Ja, und dann habe ich gedacht, wir haben ja so einen Einzugsbereich von irgendwie Aschau im Süden bis Pelzerhaken im Norden. Und sie sitzen ja quasi mittendrin, das ist schon ganz gut, aber für manche ganz schön weit. Wenn jetzt Eltern unseren Podcast hören und denken, also 500 Kilometer ist schon eine Ansage. Kann man irgendwo im Internet recherchieren? Orthopäden mit Schwerpunkt Down-Syndrom? Und gibt es da noch jemand außer Ihnen?
Wir haben die Gesellschaft für Down-Syndrom-Ambulanzen mittlerweile gegründet. Im Moment bin ich tatsächlich mit, nee, das stimmt gar nicht. Es gibt noch eine, die im Moment noch, da ist das Kind noch sehr klein mit Trisomie und die ist auch noch in der Klinik tätig. Aber da versuchen wir ein bisschen mehr aufzubauen und wir versuchen auch zu networken. Also wenn auch Kollegen oder betroffene Eltern diesen Podcast dann hören, die halt auf dem Bereich oder in dem Bereich tätig sind, sind herzlich eingeladen, mitzuarbeiten. Und da versuchen wir halt auch zu netzwerken, wie das ja halt die medizinische Versorgung verbessern. Ja, aber es ist tatsächlich so. Ich habe auch ein Einzugsgebiet von Garmisch-Partenkirchen bis Sylt. Mhm. Und also ich sag mal so, wenn es wirklich um eine Zweitmeinung geht, weil es um eine große OP geht zum Beispiel oder eine grundsätzliche Frage, die Leute fahren. Die Leute fahren für eine vernünftige Antwort. Ich habe es aber auch schon jetzt mehrfach so gemacht, tatsächlich dann eine Videosprechstunde zu machen. Mhm. Denn ich sag mal so, manchmal geht es nicht, weil das Kind zu krank ist oder es ist nicht die Möglichkeit aus, ich sag jetzt mal Zwickau, mal eben rüberzukommen. Und das ist in Einzelfällen durchaus, oder in Corona habe ich das mehrfach gemacht. Geht nicht mit allem, ne? Also gerade, ich sag mal so, bei Fragen zu Füßen, die muss ich in der Hand haben, weil das einfach so unterschiedlich ist und es sind halt nicht zwei Gelenke an den Füßen, sondern halt schon ein paar mehr. Da muss ich immer das ganze Kind angucken. Also ich sag mal, mein Chef macht immer keine Diagnose durch die Hose. Und deswegen, wenn da unten schiefe Füße rausgucken, kann das durchaus sein, dass das auf weiteren Etagen das Problem liegt. Bei den Knien, bei den Beinachsen, bei den Hüftgelenken. Und das geht halt auf einem Video nicht.
Frau Camping, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns einen Einblick in Ihre Praxis und Ihre Expertise zu geben. Vielen Dank, alles Gute weiterhin.
Ja, danke schön.
Vielen herzlichen Dank.
Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, euch auch wieder vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ich sage noch einmal unsere Mailadresse für eure Themenvorschläge. Schickt sie einfach an podcast@schuchmann.de und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss, bis dahin.
Tschüss. Das war Sinklusion, der Schuchmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schuchmann.de.